Ich werde ganz wenig über psychodynamische Konzepte reden, sondern ich werde probieren, Ihnen zu vermitteln, sozusagen Institution, Vorurteil, gar nicht jetzt so Geschwister gut miteinander, sondern eher der Neid der Geschwister, wann es Institutionen sind, aber auch unsere Determiniertheit als Mitglied der Institution, dass unser Denken dadurch begrenzt ist. Ich werde manche Sachen überformulieren, damit sie deutlich werden. Ich schätze alle oder fast alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen engagiert arbeiten, sehr. Und manches mag jetzt verächtlich klingen, das ist nicht so gemeint, sondern ich habe manchmal ein bisschen eine schlamperte Sprache. So, wann ich mir das Verhältnis der Institutionen miteinander in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorstelle, finde ich diesen Satz Freuds überaus optimistisch, dass am Schluss man dann doch vernünftig wird. Das ist, denke ich, nicht immer der Fall. Ich begründe Ihnen jetzt, warum ich das Referat halte. Ich leite eine Abteilung und habe damit eigentlich eine Zuständigkeit für eine Versorgungsregion. Also nicht nur für die jeweils anwesenden Patienten, sondern nachzudenken, wie funktioniert die Versorgung im Industrieviertel für schwierige Kinder und Jugendliche. Zum Interinstitutionellen war die Eröffnungsfeier meiner Abteilung sozusagen der erste Anlass zum Nachdenken. Ich habe ganz brav alle Einladungen an Jugendämter, die Abteilung Jugendwohlfahrt, die zuständige Landesrätin abgegeben und am Weg durch den Krankenhausträger sind all die Einladungen verloren gegangen. Man kann das als misslich sehen oder eigentlich als einen ersten massiven institutionellen Abwehrprozess, dass wir alle anderen verleugnen und wir eigentlich nur die Großartigen sind im Gesundheitssystem und es keinen anderen mehr braucht als die KJBB in der Hinterbrühl. Das hat natürlich psychodynamisch Auswirkungen gehabt. Die Landesrätin der Jugendwohlfahrt war angefressen auf mich, das hat nur so gekracht. Das hat mich und Kollegen, also Dr. Tatzer, der Systemiker, die Lili Damm, das ist eine Mental Health Forscherin, dazu gebracht, weiter intensiv über Zusammenarbeit von Organisationen nachzudenken. Und wir haben als Wiedergutmachung eine Tagung mit der Jugendwohlfahrt dann gemacht, die dann die Wurzel war, sozusagen ein Kindernetzwerk aufzubauen. Und da werde ich Ihnen probieren zu erzählen, jetzt weniger, die Sabine Götz hat gestern eher über den Nachdenkraum. Ich werde immer jetzt über die möglichen Abwehrmechanismus gegen das Chaos reden, als über das, was in dem Raum entsteht, weil das würde ein zweites Thema sein. Der andere Punkt ist, dass wenn wir von den Hard-to-Reach-Kindern reden, wir haben die in verschiedenen Arbeitsgruppen Fälle analysiert und es war keiner dieser Fälle ohne institutioneller pathologischer Beteiligung zu finden. Es ist in jedem dieser Langzeitverläufe klar gewesen, dass Institutionen einen erheblichen Beitrag zur Traumatisierung und zum Schaden dieser Kinder beigetragen haben. Das heißt nicht, dass wir immer alle den Kindern schaden, das will ich nicht gesagt haben. Aber gerade bei diesen Fällen, wo man am Schluss sagt, naja, da kann man ja gar nichts mehr tun und wir, die schießen wir jetzt am Mond, haben wir keins gefunden, wo nicht die Institutionen erheblich beteiligt waren. Also ich werde nicht über die Psychodynamik von Kindern reden, ein bisschen über die Psychodynamik von Institutionen. Der Kernberg oder der Rainer Gross, der mir gegenüber sitzt, viel Schlaueres schon gesagt, aber ich muss mir Grundlagen verschaffen. Und hauptsächlich eigentlich über das, wie können wir mit der Psychodynamik, die zwischen Institutionen entsteht, auf einfachen, aber aufwendigen Weg umgehen. es gibt ja was Erfreuliches. Ja? Es gibt einen wirklichen Zuwachs von Helfersystemen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe vor 30 Jahren angefangen, da habe ich irgendwie die Leute, die mit Kindern und Jugendlichen im Industrieviertel gearbeitet, habe ich persönlich gekannt. Also inzwischen haben wir im Bereich der Schule die Schulpsychologie, die Schulsozialarbeit, Beratungslehrer, die Jugendämter sind auf deutlich qualifizierterem Niveau. Es gibt Sondergärtnerinnen. Also es gibt sehr viele Helfersysteme, wobei wir in jedem der Helfersysteme daran denken müssen, dass sie einen Auftrag haben. Der Auftrag, dem sie folgen, heißt nicht das gesamte Kind, sondern jeder behandelt ein Stickel vom Kind. Und man muss aufpassen, dass das jetzt dann nicht salomonisch wird und der Vorschlag ist, man schneidet es auseinander, damit jeder sein Stückel bearbeiten kann. Und jeder hat in seiner Denke natürlich auch Recht. Ja, jeder Auftrag löst eine andere Denkstruktur aus. Also ich mache sie gesund, ja, also klar. Aber das Jugendamt schaut, dass sie sich wohlfühlen. Ja, also das sind andere Denkstrukturen, die gesetzlich induziert werden und dadurch auch das Denken der Personen in der Institution ein Stückchen determinieren. Das übersehen wir ganz oft und glauben, dass man in unterschiedlichen sozialen Rahmenbedingungen immer das gleiche Denkvermögen haben. Das haben wir nicht. Das ist was Trauriges, aber damit müssen wir uns bescheiden, wenn wir soziale Räume wechseln, dass sich zumindest meint, dass der Main im Gregerbuch über Großgruppen, dass sich das Denkvermögen im sozialen Rahmen ändert. Wenn ich über Kooperation rede, sagen mir immer alle, sie kooperieren eh. Ja, also, und ich habe auch schon einmal eine Beratungslehrerin getroffen. Das meine ich ernsthaft, also ich meine, Kooperation ist nicht der Verzicht, sich gegenseitig irgendwie anzuschuldigen und halbwegs koexistent miteinander einen Austausch zu haben. Es gibt dann eine koordinierte Aktivität, also dass man gemeinsam Vorgangsweisen plant, was in dem Wechsel der Institutionen und der Behandlungspfade bei Kindern besonders wichtig ist. Und es gibt dann Kooperation, dass man wirklich in einem Bereich gemeinsamer Arbeit, Fortbildung und einem guten Wissen über die Sprache der anderen Institution kommt. Das mag Ihnen komisch erscheinen, wenn ich das sage. Ich nehme ein Bild. Also wenn ich Unterbringung sage, dann meine ich eine Unterbringung nach dem Unterbringungsgesetz und meine, dass ich es tue. Mir schräg gegenüber sitzt eine Jugendamtssozialarbeiterin und sagt, das geht sie gar nichts an, wir bringen sie ja im Heim unter. Dann kommt die Richterin und sagt, nein, sie stellen den Antrag zur Unterbringung und ich als Unterbringungsrichterin entscheide, wer es tut. Oder ich sage bei Lehrern, das Kind hat eine Störung des Sozialverhaltens und der Lehrer sagt mir drauf, nein, Sie können das nicht entscheiden. Den SPF entscheiden wir, also den sozialpädagogischen Förderbedarf. Und das mag Ihnen lächerlich vorkommen, es ist aber alltäglich. Ja? Also dass wir nicht wissen, was der andere meint, wenn er etwas sagt. Das ist relativ viel Arbeit. Ich habe das gegoogelt, Jugendamt. Es gibt also gesellschaftliche Bilder von Institutionen und mit meiner IP-Adresse kriege ich von Google diese Bildersammlung. Ich weiß nicht, welche Sie kriegen werden, aber bereits die ist relativ unfreundlich. Ja, es ist ein Paragraph, Handschellen, es kommt kein einziges Kind vor. Also das Bild, das Google vom Jugendamt hat, ist, wenn man es in einem jungen Assoziationsexperiment nimmt, nicht relevant. Wir sind nur Teil dieser Gesellschaft, also wir haben zentral auch solche Bilder voneinander. Als Kinder- und Jugendpsychiatrie schneidet man nicht viel besser. Es ist eine brauchbare Architektur. Es gibt sogar einmal ein Kind, wenn man es googelt. Aber es sind primär Gebäude. Also es ist nicht mehr der Spiegelgrund. Aber es sind trotzdem hauptsächlich Häuser, wo man die Kinder anliefern kann. Also das sind Bilder, die die Gesellschaft von den Institutionen hat und die wir natürlich auch voneinander haben, wenn wir uns nicht bemühen, diese Bilder zu überprüfen. Ist genug der Einleitung. Fertig. Ich werde probieren, über Organisation zu reden. Das ist eine Stufe unter Institutionen. Institutionen sind Einrichtungen, die wir in einer Gesellschaft erwarten, ohne dass es jetzt eine konkrete Organisation ist, also meinetwegen eine Müllabfuhr erwarten wir überall, wurscht, ob es die Gemeinde Wien oder sonst was, im Krankenhaus. Also das sind übergeordnete Begriffe, die noch keine Organisation sind, mit denen habe ich mich jetzt beschäftigt. Jetzt gehe ich zur Organisation, ihren Aufgaben, was diese Prozesse auslösen und dann zu den Problemen des Netzwerks. Hier referenziere ich jetzt auf Beyond, damit Menschen miteinander halbwegs sinnvoll tun können, sollten sie nicht eine Grundannahmegruppe, sondern eine Arbeitsgruppe zusammenbringen. Das heißt, es gibt eine Aufgabe, es gibt Ressourcen und Fähigkeiten und eine Leitung und Leute, die das gemeinsam wollen. Da haben wir bei Organisationen eine sehr naive Erwartung, dass die immer funktionieren. Hier wechsle ich zum Raul Schindler und den Personalisationsphasen. Eigentlich funktioniert eine therapeutische Einrichtung nur auf einem globalen Niveau. Ich werde Ihnen probieren, das zu begründen. In der Menge sind wir chaotisch nebeneinander und wissen gar nicht, was wir miteinander tun wollen. Im Präglobalen geht es darum, auszuhandeln, welchen Plänen wir folgen. Das wäre der Alpha, einer hat eine Idee, also das meinetwegen diagnostisch, also der eine findet, das Kind hat ADHS, der andere meint, nein, es ist ein Autismus-Spektrum-Störung, der mit der Autismus-Spektrum-Störung wird in dem Fall vielleicht recht haben, weil das ist die modernere Diagnose, die ist momentan beliebter. Und anhand dessen werden dann Behandlungsstrategien ausgehandelt und wann sich das stabilisiert hat, kann ich dann einem Behandlungsplan folgen. Wann es schwierig wird mit dem Kind, beginnt sich die Frage zu stellen, wie gehen wir mit dieser großen Schwierigkeit um, auf das komme ich dann noch einmal zurück. Und es beginnt eine Institutionalisierung. Also das ist dann, wenn wir in Organisationen hören, wir müssen uns auf die Kerngruppe beschränken, gehört dieser Patient zu uns? Das ist einer, den hat uns der Leiter eingedruckt. Also wo die Fremdheit und das, was Spannung erzeugt, eher ausgestoßen werden soll, als verdaut werden soll. Wir pendeln in den Organisationen kontinuierlich zwischen Prägruppale und Institution. Es handelt sich dabei ja dann nicht um psychische Ausstoßungsmechanismen, sondern dass wir Kinder aushauen. Das merken wir im Aufnahmeprozess. Na, das sage ich noch, ja. Jetzt kurz, rangdynamisches Modell, es ist für mich ein hochbrauchbares. Es geht darum, dass dann die Gruppe sich so formiert, dass sie einem Arbeitsziel folgen kann, das ihm wichtig erscheint und eine Person das halbwegs gut anleiten und anführen kann und dabei beraten wird. Ganz oft wird angenommen, dass der Leiter der Alpha ist. Das halte ich für eine der schlechtesten Positionierungen für den Leiter der Einrichtung. Der sollte primär im Beta sein, weil sonst die Ressourcen, die er beim Personal hat, kreative Lösungen, Verständnis für den Patienten zu finden, dauernd blockiert, wie der Obelix, wenn man die Römer haben geht. Ja, also der steht dann mehr im Weg, als dass er nützlich ist. Er ist nur in einer Leitungsfunktion in der Krise wichtig, darum mögen wir Leiter ja manchmal Krisen ganz gern, weil da sind wir kurz auch wieder mal auf der Bühne. wenn wir die Arbeitsaufgabe einer psychosozialen Einrichtung betrachten, natürlich können wir Medikamente, Psychoedukation, Trainings, an MRI, was auch immer wir wollen, gut auf einer Arbeitsebene realisieren. Das Schwierige ist nur, dass sobald wir therapeutisch arbeiten wollen und sollen, gehen wir in eine Beziehung ein. Da dauernd schwierige Menschen bei uns ins Haus kommen, kommen mit ihnen, kommt diffuse Spannung herein, ohne dass ich mir jetzt festlege, dass das sauber im Sinn der Beta-Elemente benannt ist, aber es werden einige Beta-Elemente mit den Kindern und Jugendlichen bei der Tür hereinkommen, die sie mit uns in freudiger Weise teilen, und es bedarf dann eines Verstehens von dem, wie wir in die kindliche Inszenierung szenisch einbezogen werden als gesamtes Team. Das wird auch immer als eh klar genommen. Wenn man es einmal erlebt hat, ist das ganz anders, ja, weil es ist die Betreuerin Susi jetzt wirklich bös auf mich, erzählt gemeine Gerüchte über mich und ich bin zu Recht paranoid. Das steht bei Kernberg. Es ist nur auch wirklich so. Die jetzt Kinder-Jugendpsychiater, daher nette Bilder. Die Arbeitsaufgabe des Verdauens, das schaut da im Bild ja auch nett aus. Wir sind ein hübscher Container und nehmen alles auf. Das Blöde ist, wir haben es mit kontaminierten Betas zu tun, die sich dem Verständnis widersetzen, unseren Versuchen, es zu verbalisieren, unfreundlich begegnen. Nicht nur die Kinder, sondern die Eltern. Also der Verstehensprozess ist nicht ganz so einfach, sondern es bleibt viel an Destruktivität zu kompensieren. Also nicht, dass ich deswegen besser bin. Es geht mir darum, Realität zu schaffen, also die Gutheit ein bisschen anzugreifen. Die Kinder stellen uns im Sinne eines Theaterstücks auf und wir beginnen, diese Szene miteinander zu spielen. Manchmal können wir es vermeiden, dass wir diese szenische Aufstellung, weil wir sehr professionell sind, ja dann doch gut kompensiert überleben. Es geht häufiger dann so aus, wo unklar ist, wer vorn und hinten ist, wir oder das Kind. Jetzt müssen wir noch zurück auf eine andere Sache. Jetzt habe ich die Spannungsproduktion dem Kind umgehängt. Das tun wir gern, weil dann sind wir professionell. Diese Spannungsproduktion passiert natürlich nicht beim Patienten. Das ist von vielen Menschen beschrieben. Ich glaube, das Erste, was ich kenne, war eine Arbeit von Mann. Und natürlich von den Eltern, wo sich blitzschnell auch gar nicht, die brauchen gar nicht pathologisch sein, die brauchen nur ein Geschwisterkind kriegen und es verändert sich die Spannungsszene der Familie und des ganzen Systems. Auch als Institution leisten wir erhebliche Beiträge an Spannung, also ein Konflikt in der Leitung spiegelt sich sofort am Patienten wieder und führt zur Symptombildung. Das haben Stanton und Schwarz das für mich am prägnantesten beschrieben, eine Streiterei im Team. Das ist relativ praktisch. So im Sommer wissen wir in der Regel, in welcher WG gerade der Leiter auf Urlaub ist. Das erhöht die Aufnahmezahl aus der WG relevant. Ja? Also jetzt das nächste ist ein Bild der Projektion, das funktioniert nicht. Stellen Sie sich im Gelben einen roten Punkt vor, der ausgestoßen wird. Dann kommt aus dem roten Punkt ein Pfeil heraus und greift das Gelbe an, worauf das Gelbe einen grauen Fleck in der Mitte kriegt und wieder einen Pfeil hinausschießt. Mit dem Bild will ich zeigen, dass jede projektive Entladung auch zu einem Leerflecken führt, nicht nur beim Individuum, sondern auch im Behandlerteam. Es entsteht eine Minderwertigkeit, die ein großes Problem ist in dem Zurücknehmen der Patienten, oder ein Schuldgefühl, das ebenfalls ein Problem ist. Also der Wechsel zwischen den Institutionen nach einer Krisenintervention stellt einen relevanten Behandlungsaspekt dar, damit die Wiedergutmachung auf beiden Seiten, also sowohl beim Kind als auch im Team, funktioniert und nicht die Restschuld zur nächsten Krise führt, sondern Eskalationsspiralen. Ich konnte Ihnen hoffentlich vermitteln, dass wir retraumatisieren, mitagieren und wiederholen Störungsbilder, die wir bei den Kindern eigentlich behandeln wollen, was wir ja eh in der Regel tun, aber doch nicht immer. Wann wir uns jetzt das Spiel der Institutionen miteinander anschauen, auf dem Hintergrund der ersten Google-Folien, dass wir ja gesellschaftlich nicht viel voneinander halten und die anderen Institutionen ja auch dazu verwenden, uns in diese Projektiv zu entladen. Also ich will dieses Kind endlich in eine andere, viel besser geeignete Einrichtung, also die im Heim sind zwar furchtbar, aber so einem Aufnehmen, zu entladen. Wie können wir zu realistischeren Beziehungen, in dem Absprachen und Denken möglich ist? Ich werde das, was die Sabine mit Denkraum angesprochen hat, in dem Referat lange nicht erreichen, sondern ich möchte nur eine banale Arbeitsfähigkeit erreichen. In Organisationen haben wir mehrere Mechanismen, die notwendig sind, um Arbeitsfähigkeit zu erreichen. Es ist eine Notwendigkeit, ein Ziel zu haben. Die zweite Organisationsform ist, dass wir uns über die Beziehungen, die wir zu anderen haben, stabilisieren, dass wir die kennen, wissen, was sie tun, eine gemeinsame Sprache haben und Strukturen, also Vorgangsweisen, dass man bestimmte Funktionsaufteilungen hat, die klar sind. Das gilt auch für Netzwerke, außerdem Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem wäre es wichtig, dass alle wissen, was ausgemacht ist. Also Geheimvereinbarungen sind nicht nützlich. Das gibt es bei Kooperationsverträgen durchaus. Also ich habe 4 Jahre wenigstens gebraucht, bis ich den Kooperationsvertrag Kinder-, Jugendwohlfahrt und Schule gefunden habe, weil der so populär ist in Niederösterreich. Also Öffentlichkeitsarbeit ist in dem Bereich dann wichtig, dass die beteiligten Personen wissen, was zu tun ist. Das wäre jetzt ein banaler Grundgeschichte in jeder Organisation. Beim Netzwerk ist es nur so, dass es nicht einen Auftrag gibt, der vorgegeben ist, sondern das Netzwerk muss sich den Auftrag selbst erarbeiten. Das ist die erste Krux, vor der Sie stehen. Wenn Sie jetzt dann denken, Sie müssen ein Kindernetzwerk Industrieviertel bauen, möchte ich Sie trösten. Es hängt von der Größe des Netzwerks ab, was für Proportionen, Beziehung und Struktur Sie brauchen. Das Aufwendigste war im Aufbau, institutionalisiert ist ja nicht, das ist falsch, im Aufbau des Kindernetzwerks einen Zielfindungsprozess zu induzieren, da sich in dem Ziel alle großen Einrichtungen wiederfinden mussten. Das ist ein dynamischer Aufbau. Nehmen Sie die Farben wahr, das ist hübsch. Sie brauchen ein Leitziel, Sie müssen dann Arbeitsthemen haben und dann konkrete Umsetzungen. Das wäre die Handlungsebene. Wir bleiben beim Leitziel. Das ist so komplex geworden, dass es kaum lesbar ist. Aber damit konnte von der Schule, der Jugendwohlfahrt, den Beratungsstellen alle mitarbeiten. Damit war sozusagen nicht ein Ziel, sondern auch ein Sinn, sich zu treffen, abgesichert. Wir haben von Kennenlernen geredet und da stehen Sie vor einem großen Problem, wenn Sie ungefähr 2000 Helfer wird es im Industrieviertel ungefähr geben, dass die miteinander zu tun haben. Damit haben wir einen Organisationsaufbau begonnen, das sowohl in den Bezirken Treffen gegeben hat, dass die Vertreter der Bezirke sie mit den Vertretern der großen Einrichtungen getroffen haben, dass es Tagungen gibt und Teilprojekte. Das heißt, damit Personen in der Umgebung, es ist ein großer Unterschied, ob sie mit jemandem telefonieren, den sie kennen und wissen, es ist ein häufig zuverlässiger Sozialarbeiter auf der BH Wiener Neustadt und den kenne ich eh und den treffe ich in 4 Wochen, oder mit einer unbekannten, sich deutlich abgrenzenden Stimme sprechen, um die weitere Versorgung eines Kindes zu planen. Gut, Sie führen Strukturen ein. An Strukturen wäre eine Definition, wer tut denn was für das Kind, wichtig. Das war am leichtesten anhand von Krisen. Krisen sind eine tolle Sache, weil in Krisen wird Kindern im Verlauf am meisten geschadet. Ja, also, weil sobald eine Intervention, die über das Ausmaß der Notwendigkeiten hinausgeht, haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, den Krankheitsverlauf zu verschlechtern. Und Krisen sind etwas, wo man nicht weiß, was eigentlich los ist. Weil ich kann eine Krise haben, weil die Eltern am Flughafen Schwechat verhaftet worden sind, weil sie Drogen im Gepäck haben und die zwei Kinder bleiben über. Ich kann eine Krise haben, weil ein Kind weiter Computer spielen will und nicht Aufgabe macht. Ich kann eine Krise haben, weil ich gerade halluziniere und die Umgebung verkenne. Oder ich kann eine psychosomatische Krise haben. Das war anfangs völlig in einem Topf und wir haben auf der Abteilung bis zu den Kindern aus Schwächert alles aufnehmen sollen. Damit ein Mensch dann eine Krise kommunizieren kann, und das ist auch relativ selten, braucht sozusagen auch einen Leitfaden, nämlich was für ein Mensch ist es, was ist los gewesen, was für Ressourcen gibt es. Das war ein wichtiger Schritt, diese Sachen zu installieren und im Netzwerk so zu verankern, dass die Kommunikation in den Krisen besser geworden ist. Und dazu dann Sachen zu finden, die die Jugendlichen und Kinder aufnehmen. Helferkonferenzen, da treffen sich ja immer wieder Personen, die rund um ein Kind organisiert sind und aushandeln sollen, wie eine weitere Behandlung und Betreuung passiert. Dazu war es sehr sinnvoll, Standards zu entwickeln, da bei solchen Helferkonferenzen parallel ja auch die Konflikte, die die Institutionen miteinander haben, ausgetragen werden, was eine sehr bedrohliche Situation für die Kinder ist. Ich weiß nicht, ob es eine Vorstellung haben, also zum Beispiel zwischen Jugendamt und Wohngemeinschaft die letzte fehlgeschlagene Finanzierung eines anderen Kindes plötzlich abgearbeitet wird. Und also wir funktionieren auf einem ganz niedrigen Strukturniveau, sobald wir institutionalisiert sind. Sie können sich alle immer wieder denken, nein, das, sowas Furchtbares kann nicht passieren und mir schon gar nicht. Die Meinung würde ich mit Ihnen jetzt nicht teilen. Wenn Sie ein Netzwerk planen, geht es dann auch darum, auf welcher hierarchischen Höhe planen Sie ein Netzwerk. Es ist was ganz anderes, wenn Sie mit Basisarbeitern Vernetzung planen. Die sind am gewilltesten zu kooperieren, weil sie das Problem vor sich haben. Sobald sie institutionell höher kommen, ist das Interesse, die Institution kohärent zu halten und ökonomisch gut zu funktionieren, deutlich höher als das Interesse am konkreten Kind. Also sie brauchen ganz andere Vernetzungskriterien und Mechanismen, wenn sie mit Hofräten oder Magistratsbeamten oder wo sie auch immer arbeiten, Netzwerke aushandeln, als wenn sie mit Jugendamt, Sozialarbeitern Kooperationen vereinbaren. Das ist immer wieder merkbar. Auf einer mittleren Institutionsebene machen dann Vereinbarungen durchaus Sinn, dass man zum Beispiel ausmacht, sobald eine Streiterei zwischen den Institutionen entsteht, dass die Leiter miteinander Kontakt aufnehmen. Das, worüber ich jetzt nicht geredet habe, ist schon wieder die Kinder und Jugendlichen, weil eigentlich dient das gesamte Netzwerk dem Kind und der Familie. Damit sind wir primär Kooperationspartner der Kinder und Familien. Das ist in der Literatur der ganzen Netzwerk- und Kooperationskonzepte eine relative Seltenheit, dass darauf hingewiesen wird. Am Schluss sei gesagt, Sie müssen klar machen, dass es diese Plätze der Kooperation und Vernetzung gibt. Dazu gibt es das Internet, da kann man ja immer noch schauen. aber es ist auch gut, wenn man sonst miteinander redet. Der Umgang der Helfer miteinander sollte den Kindern wenigstens nicht schaden. Dankeschön. Mhm.